ARD Sounds.
Deep Dive Folge 2. Erneut wird es heute um den 11. September gehen. Ein Tag, der für tausende Menschen einer der dunkelsten ihres Lebens wird. Er verändert die Welt. Und schnell wird in den Wochen darauf auch die Frage gestellt, wie das alles passieren konnte. Wieso so viele Menschen sterben mussten. Und umso tiefer man mit der Suche nach dem Wie und dem Warum weitermacht, desto intensiver trifft man auch auf Ungereimtheiten. Dinge, die einem komisch vorkommen könnten. Zum Beispiel sprechen viele Augenzeugen davon, dass sie kurz vor dem Einsturz der Gebäude Sprengungen gehört haben. Dazu findet man einen perfekt erhaltenen Reisepass einer der Terroristen direkt unter dem World Trade Center. Dann fällt auch noch davon ein Gebäude in sich zusammen, obwohl es gar nicht von einem Flugzeug getroffen wurde. Unterschiedlichste Verschwörungstheorien machen danach die Runde. Und wir werden heute klären, was an all dem dran ist. Freundinnen und Freunde des Wissens, ihr habt euch mit riesiger Mehrheit dafür entschieden, dass wir noch eine weitere Deep Dive-Folge zum 11. September machen. Und dieses Mal geht es um etwas, das ihr euch schon sehr, sehr lange wünscht, schon lange vor den Deep Dive-Folgen. Und zwar, dass wir uns mal die Verschwörungstheorien genauer anschauen. Denn sie alle haben eigentlich eine zentrale Anschuldigung, eine sehr, sehr schwerwiegende, seit Jahrzehnten präsent im Raum. Und zwar, dass die USA den schwersten Terrorangriff in der Geschichte ihres Landes, den 11. September, selbst inszeniert haben. Also, dass es ein sogenannter Inside-Job gewesen ist. Der Vorwurf lautet, die USA haben diesen gesamten Tag mit organisiert und durchgeführt, um danach in Afghanistan und dem Irak einmarschieren zu können. Es ist Zeit, dass wir uns das alles mal genauer anschauen, also was man wirklich gesichert über all das sagen kann. Daher haben wir die 5 Haupttheorien jeweils in einem eigenen Kapitel zusammengefasst. Und in genau das alles tauchen wir jetzt ein. Denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Der Pass. Wir springen erneut an den Morgen des 11. September 2001, 8.47 Uhr, um genau zu sein, also eine Minute nachdem das erste Flugzeug den Nordturm getroffen hat. In den allermeisten Live-Bildern im Fernsehen sieht man danach, wie Rauch und Flammen aus dem Gebäude schlagen. Doch was auf dem Boden passiert, das nehmen die Kameras nicht auf. Und genau hier entsteht die erste Verschwörungstheorie. Dazu müssen wir noch mal ganz kurz eine Minute zurückspringen. Circa 30 Meter vom Nordturm entfernt befindet sich die VC Street, eine breite, vielbefahrene Straße in Lower Manhattan, die bis zum Hudson River runterführt. An diesem Morgen läuft hier gerade ein Passant entlang, als das Flugzeug in den Nordturm einschlägt. Der Mann schaut sofort nach oben, sieht den gewaltigen Feuerball aus dem World Trade Center schlagen und springt in den Eingang eines Geschäfts, um sich zu schützen. Kurz danach regnen Trümmer herab. Glas, Beton, Stahlteile. Gerade so kann der Mann sich in Sicherheit bringen. Dann herrscht kurz Stille. Er hört noch, wie die Flammen aus dem Turm über sich lodern, aber hier in der VC Street fällt nichts mehr zu Boden. Er tritt aus dem Laden heraus zurück auf die Straße und kann seinen Augen nicht trauen. Mitten vor ihm liegt zwischen den ganzen Trümmerteilen etwas auf dem Boden. Es blitzt quasi hervor. Der Passant hebt es auf und sieht, es ist ein Reisepass. Und nicht irgendeiner. Er gehört einem gewissen Satam al-Sukami. Der Passant nimmt den Pass und übergibt ihm der New Yorker Polizei. Und die kann am gleichen Tag das Ganze noch ans FBI weiterleiten, dem Bundesamt für amerikanische Ermittlungen. Und diese finden heraus, Satam al-Sukami ist einer der Terroristen, die den American Airlines Flug 11 entführt haben und gerade eben in den Nordturm eingeschlagen sind. Der Fund hilft den Ermittlungen danach sehr. Schnell kommt man so auf die Spur der Terrororganisation Al-Qaida. Doch einigen geht das zu schnell und zu einfach. Eine sehr zentrale Frage wird von vielen in den Raum geworfen. Wie kann es sein, dass man einen Reisepass inmitten der Trümmer findet, der sich ja vorher im Flugzeug befunden haben muss Und dass man ausgerechnet über diesen kleinen Reisepass, der ja auch noch aus Papier besteht und damit auch den Feuerball überstanden haben muss, nach einem Aufprall von ungefähr 300 Metern Höhe mehr oder weniger unversehrt findet und damit dann auch auf die Spur von Al-Qaida kommt. Die Verschwörungstheorie hat daher einen ganz anderen Ansatz, was da wirklich passiert ist. Sie sagen, der Pass wurde absichtlich bereits vor dem Anschlag platziert und sollte ganz, ganz, ganz bewusst auf eine falsche Spur locken. Befeuert wird das Ganze nach dem Anschlag auch noch dadurch, dass die New Yorker Polizei nicht sagen will, wie der Passant heißt, der ihn gefunden hat. Man findet in den ganzen Akten zu 9/11 immer nur eine anonyme Person sei es gewesen. Etwas, worauf sich viele Analysen und auch sehr, sehr viele Theoretiker danach stürzen. Und als man dann anfängt, den gesamten Sachverhalt rund um den Reisepass mal sauber auszuwerten, zeichnet sich ein klares Bild. Auf unterschiedlichsten Aufnahmen ist zu erkennen, dass beim Einschlag in den Nordturm der Rumpf des Flugzeuges aufgerissen wird. So können tatsächlich Gegenstände aus dem Cockpit und der Passagierkabine rausgeschleudert werden. Auf den Straßen findet man daher nicht nur den Reisepass des Terroristen, sondern auch zahlreiche weitere Ausweisdokumente. Dazu auch persönliche Gepäckstücke der Passagiere. Außerdem taucht der Name von Al-Sukami bereits vorher auf Buchungs- und Check-in-Unterlagen auf, ebenso auf der Sitzplatzliste des Flugzeugs. Selbst ohne den gefundenen Reisepass hätten die Ermittler also relativ schnell ihn mit dem entführten Flugzeug in Verbindung bringen können. Ihr merkt also an der Stelle schon, der Fund dieses Reisepass kann logisch erklärt werden, aber je nachdem, welche Teile der Fakten man sich anguckt, kommt man schnell in die Richtung der Verschwörungstheorie. Und dazu gibt es noch zahlreiche weitere ähnliche Indizien, die wir uns jetzt im weiteren Verlauf auch anschauen wollen. Und es geht weiter mit Kapitel 2, das Rätsel um World Trade Center 7. Wie ihr vielleicht am Namen erkennen könnt, gibt es mehrere World Trade Center Gebäude damals, und zwar 7 Stück an der Zahl. Und besonders das 7. wird auf einmal Hauptdarsteller einer Theorie. World Trade Center 7, oder wir kürzen es jetzt mal hier ab mit WTC 7, ist ein 47-stöckiges Bürohochhaus gewesen und es stand nördlich der Twin Towers, etwa 100 Meter von den beiden Türmen entfernt. Und ich sage stand, denn auch dieses Gebäude ist am 11. September eingestürzt. Doch einiges rund um diesen Einsturz erscheint auf den ersten Blick wirklich sehr merkwürdig. Es beginnt alles um 16.54 Uhr Ortszeit in New York, also einige Stunden nach den Einschlägen und auch einige Stunden, nachdem die Twin Towers schon in sich zusammengefallen sind, als auf einmal eine Eilmeldung der BBC über die Fernseher flackert.
We've got some news just coming in actually, that the Salomon Brothers building in New York, right in the heart of Manhattan, has also collapsed.
Der Nachrichtensender gibt an, dass gerade das WTC 7, auch Salomon Brothers Building genannt, soeben eingestürzt sei. Jetzt kommt das Merkwürdige, zu diesem Zeitpunkt steht das Gebäude noch. Es fällt erst gut 20 Minuten später. Natürlich werden an der Stelle auch sehr viele Verschwörungstheoretiker laut und sagen, hä, wie kann es denn sein, dass berichtet wird über den Einsturz eines Gebäudes, dass A gar nicht von einem Flugzeug getroffen wurde und B noch steht, also erst ein paar Minuten später gefallen ist. Die einzig logische Schlussfolgerung für viele Theoretikerinnen und Theoretiker ist also, die US-Regierung hat das Gebäude bewusst gesprengt, nur hat sie die Meldung darüber zu früh an die Nachrichtenagenturen rausgegeben. Und auch diesen Fall haben sich danach unabhängige Expertinnen und Experten einmal genauer angeschaut. Und wenn wir von diesen Expertinnen und Experten sprechen, müssen wir einmal ganz kurz erwähnen, was danach passiert ist. Denn alle Aspekte der Verschwörungstheorien, also alle Kapitel, die wir hier jetzt in dieser Podcast-Folge adressieren werden. Alle diese Theorien wurden danach von unabhängigen, international tätigen Expertinnen und Experten ausgewertet. Also da ging es um Menschen, die sehr, sehr viel Ahnung von Mathematik, von Physik, von Architektur, von Chemie haben. Also dass man wirklich aus allen Bereichen sich alle möglichen Aufnahmen, die man finden kann, anschaut und versucht herauszufinden, gibt es einen logischen Grund oder kann es tatsächlich ein Inside-Job gewesen sein? Also jetzt im Fall von WTC 7 eine Sprengung. Und auch wenn das viele Anhänger der Theorien nicht hören wollen, auch für den Fall WTC 7 gibt es logische Erklärungen. Als erstes zum Einsturz selbst. Was nämlich relativ schnell klar wird, ist, was einige Überwachungskameras über den Einsturz des Nordturms sagen können. Ihr fragt euch jetzt, aber was hat der Nordturm jetzt mit WTC 7 zu tun? Die stehen ja relativ weit voneinander entfernt. Ja, aber ungefähr ein Viertel der Nordseite des Nordturms fällt tatsächlich direkt in das WTC 7. Das kann man auch auf einigen Aufnahmen erkennen. Internen Meldungen aus dem WTC 7 ist danach zu entnehmen, dass sich auf mindestens 10 Etagen des Gebäudes daraufhin Brände entwickelt haben. Normalerweise wären diese kein Problem, denn es gibt ja so Sprinkleranlagen, die dann einfach löschen. Aber hier kommt ein weiteres Glied in der Kette zu tragen. Und zwar, dass der Einsturz der Zwillingstürme dazu geführt hat, dass enorm viele unterirdische, sehr, sehr wichtige Wasserleitungen ebenfalls zerstört wurden. Die Sprinkleranlagen konnten so also nicht mehr von ausreichend Wasserdruck erreicht werden. Dadurch findet keine Löschung im Gebäude statt und die Flammen breiten sich immer weiter aus. Über mehrere Stunden fressen sie sich durch das WTC 7, beschädigen dessen Statik so stark, dass das Gebäude um 17.20 Uhr dann in sich zusammenbricht. Statisch sowie physisch als auch chemisch erklärbar, ohne eigenen Flugzeugeinschlag. Bleibt aber die Frage zurück, warum die BBC und auch noch weitere Sender schon viel zu früh über den Einsturz des Gebäudes berichten. Das ist ja auch eines der Hauptargumente und zugegebenermaßen, das wirkt schon ziemlich merkwürdig. Aber dann tauchen unterschiedlichste Protokolle und Nachrichtenmeldungen vom Tag selbst auf. Aus denen geht hervor, dass bereits gegen 16 Uhr, also fast 1,5 Stunden, bevor das Gebäude kollabiert, die New Yorker Einsatzkräfte darüber berichten, dass es im Gebäude sehr, sehr stark brennt und dass es jederzeit einstürzen kann. Es gibt sogar Aufnahmen von den Bränden. Damals wie auch heute profitieren Sender oder generell Nachrichtenagenturen aber am allermeisten davon, wenn sie eine Meldung als allererstes herausgeben, weil die Menschen dann zu diesem Sender wechseln. So passiert es, dass ein Journalist die Aussage mehrerer Feuerwehrleute falsch interpretiert. Er denkt, das Gebäude sei gerade schon eingestürzt. Sie sagen aber, es stünde kurz davor. Er gibt die Nachrichtenmeldung sofort an Reuters weiter. Das ist eine riesige internationale Nachrichtenagentur, die wiederum ihre Nachrichten dann an kleinere Sender weiterverteilt. Beziehungsweise die Sender können sich von Reuters die Informationen holen. So passiert es, dass innerhalb dieses Trubels, der ja generell damals in New York herrscht, einige Sender diese Falschmeldungen weiterverteilen. Im Nachhinein bezieht BBC dazu auch Stellung. Sie entschuldigen sich und sagen, dass es einfach dem Chaos vor Ort geschuldet sei, dass dieser Übertragungsfehler stattgefunden hat und dass es halt etwas ist, was im Journalismus immer mal wieder passieren kann und auch schon tatsächlich etliche Male passiert ist. Macht es natürlich nicht besser und ist lange, auch teils heute noch, ein Hauptargument der Verschwörungstheorien. Besonders kurios ist, dass man im Hintergrund, also hinter der Reporterin, die um 16.54 Uhr berichtet, dass das Gebäude eingestürzt ist, da sieht man es noch stehen. Also wirklich vorsichtig formuliert, sehr, sehr unglücklich das Ganze. Kapitel 3. Das Pentagon. Wir fassen zusammen. Für den Reisepass und das einstürzende WTC 7 gibt es relativ plausible Erklärungen. Wie aber sieht es mit dem Pentagon aus? Das ist ja der Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums und es wird häufig bei den Berichterstattungen zum 11. September vergessen. Doch auch hier gibt es eine massive Explosion und zwar um 9.37 Uhr, also fast eine Stunde nach dem Angriff auf den Nord und ungefähr 34 Minuten nach dem Angriff auf den Südturm. Auch in das Pentagon soll ein Flugzeug eingestürzt sein. Ich sage ganz bewusst soll, weil auch hier eine Theorie ansetzt. Der Einschlag eines Flugzeugs wird nämlich stark angezweifelt. Das liegt an mehreren Gründen. Drei Hauptargumente kann man zusammenfassen. Und für Nummer eins müssen wir uns kurz eine Luftaufnahme des Pentagons direkt nach dem Anschlag anschauen. Ihr findet das Bild auch als Nummer eins in den Shownotes. Man sieht gewaltige Rußflecken, die sich über einen Teil des Gebäudes ziehen und in der Mitte einen eingestürzten Teil. Was man allerdings nicht sieht, ist irgendetwas, das auf ein Flugzeug schließen lassen würde. Keine Trümmer, keine Tragfläche, nichts. Und das ist schon für viele der Beweis, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Die Medien berichten zwar, dass hier der entführte Flug 77 eingeschlagen sein soll, aber das wäre eine fast 50 Meter lange Boeing 757, also eine Passagiermaschine mit wirklich ordentlicher Größe. Wie kann es aber sein, dass man nichts von ihr findet? Und dazu passt auch Argument 2 der Verschwörung, denn das Pentagon ist eines der wichtigsten Hochsicherheitsgebäude der Welt und dennoch gibt es keine einzige klare Aufnahme, die ein Flugzeug zeigt, das ins Gebäude stürzt. Es gibt zwar Überwachungskameras, auch eine Aufnahme auf einem Parkplatz, die so einigermaßen zeigt, was passiert, aber nicht zweifelsfrei eine Passagiermaschine. Und dann gibt es noch Argument Nummer 3, denn exakt dort, wo es zur Explosion kommt, wird das Pentagon gerade renoviert. Es ist also weitestgehend unbesetzt. Hunderte Leben bleiben verschont. Und das kann für viele kein Zufall sein. Die Verschwörungstheoretiker sagen, alles geplant und mit einer Militärrakete durchgeführt. Also dass das Loch, was man sieht, dadurch entstanden ist. Und auch deshalb schauen wir uns diese Argumente jetzt mal gemeinsam an. Zunächst beginnen wir mit den fehlenden Flugzeugteilen. Ja, auf den zahlreichen Fotos, die damals um die Welt gehen, wirkt es so, als sei nichts von einem Flugzeug zu sehen. Deswegen stützen sich auch die allermeisten auf diesen Punkt der Theorie. Doch wenn man sich den Unfallort näher anguckt, das haben logischerweise zahlreiche Ersthelfer getan, dann kommt man doch zu einem anderen Bild. Denn auf dem Boden findet man relativ viele Teile des Flugzeugs, zum Beispiel vom Rumpf, vom Fahrwerk, auch weitere eindeutig identifizierbare Bauteile, also wo beispielsweise Seriennummern eingraviert sind. Und am allerwichtigsten auch der Flugdatenschreiber, also die Blackbox, ein Gerät, das kontinuierlich technische Daten des Flugzeugs aufzeichnet, wird gefunden. Der Schreiber wird danach natürlich ausgewertet und es kommt heraus, dass Geschwindigkeiten, Flughöhe, Kursänderungen und Triebwerksdaten genau zu der Erzählung passen, dass das Flugzeug in das Pentagon gestürzt ist. Auch kann man auf unterschiedlichen Flight-Tracking-Seiten den Flug der Maschine nachverfolgen. Daher wird den Verschwörungstheorien immer wieder die Frage entgegengestellt, wenn tatsächlich eine Rakete in das Pentagon eingeschlagen ist und kein Flugzeug, wo ist dann Flug 77 abgeblieben? Also, es gibt ja Passagierlisten, es gibt Beweise, dass das Flugzeug gestartet ist. All das lässt sich über die Theorien nicht beantworten. Auch das Argument, dass ja ausgerechnet ein Teil des Gebäudes getroffen wurde, der gerade frisch renoviert wird, lässt sich so ein Stück weit relativieren. Denn renoviert werden damals vom Pentagon rund 93.000 Quadratmeter. Das ist ziemlich viel. Der Einschlag findet in einem deutlich kleineren Bereich davon statt. Also es wird nicht ausgerechnet nur dieser ganz kleine Teil getroffen, der renoviert wird, sondern nur ein relativ schmaler Gebäudekorridor davon. Fehlt als letztes noch das Argument der fehlenden Kameraaufnahmen. Und ja, das bietet auch heute noch am meisten Angriffsfläche. Es gibt nämlich wirklich nur 2, 3 sehr, sehr schlechte Aufnahmen, die zeigen wollen, dass es das Flugzeug gewesen ist. Jetzt könnte man an der Stelle anführen, die damals verbreitete Technik ist einfach nicht so weit. Also es gibt noch keine Smartphones, auch zum Beispiel die Aufnahmen, die vom Einsturz der Flugzeuge in die beiden Zwillingstürme gemacht werden, sind ja meistens hochauflösende Kameras gewesen, also die Touristen sowieso gerade in der Hand hatten, weil sie eben New York filmen wollten. Jetzt ist es aber beim Pentagon völlig anders. Das liegt relativ weit am Rande von Washington und ist auch noch umschlossen von einer Autobahn. Dazu rast die Maschine mit über 850 km/h in das Gebäude. Überwachungskameras haben damals einen ganz anderen Standard als heute. Also sie nehmen mit sehr viel weniger Frames auf, also Aufnahmen pro Sekunde. Das heißt, das Flugzeug kann so schnell werden, dass es gar nicht auf diesen Aufnahmen sauber erfasst wird. Und was abschließend, um diesen Teil der Verschwörungstheorie nochmal weiter zu entkräftigen, publik wird, sind hunderte Augenzeugenberichte. Ich habe ja gerade schon gesagt, das Pentagon ist umgeben von Autobahnen. Das heißt, um diese Uhrzeit sind unfassbar viele Autofahrer im Berufsverkehr unterwegs. Es kommt zu über 100 verschiedenen Meldungen und Anrufen bei der Polizei, dass da ein niedrig fliegendes Flugzeug zu sehen war. Und auch der Einschlag bzw. die Explosion ist danach ja hörbar. Das alles, auch in Kombination mit den Daten des Flugschreibers, hinterlässt am Ende dann doch eher ein relativ eindeutiges Fazit. Und zwar, die Theorie, dass eine Rakete das Pentagon getroffen hat, ist extrem unwahrscheinlich. Kapitel 4: Der Einsturz der Türme. Ich bin mir sehr sicher, dass hierauf die meisten von euch gewartet haben. Und zwar auf die mit Abstand am intensivsten diskutierte Frage. Wie konnten die beiden Zwillingstürme so linear in sich zusammenfallen, obwohl sie ja relativ weit oben getroffen wurden? Man denkt da direkt an das Beispiel des Dosenwerfens. Wenn man da die oberen Reihen trifft, bleibt ja der untere Teil der Pyramide stehen. Nur wer unten hin zielt, der räumt alles ab. Anhänger der Inside-Job-Theorie sprechen daher von gezielten Sprengungen, die Türme kollabieren haben lassen. Dafür soll es auch Beweise geben, denn kurz vor Einsturz der beiden Tower soll es mehrere Augenzeugenberichte geben, die diese Sprengung gehört haben wollen. Außerdem sieht man auf zahlreichen Aufnahmen dicke Staubwolken, wie sie unten aus den untersten Stockwerken der beiden Türme quasi rausgeschossen werden, so wie man es von Videos kontrollierter Sprengungen kennt. Schauen wir uns also dieses mit am heißesten diskutierte Argument der Verschwörungstheorien einmal genauer an. Und ich weiß, dass unsere Arbeit hier an der Stelle auch schnell missverstanden werden kann. Deswegen will ich kurz bevor wir hier jetzt einsteigen, nochmal ein, zwei Dinge festhalten. Wie auch bei vielen anderen solcher Großereignisse ist es auch bei 9/11 unmöglich, den haargenauen Ablauf des Tages und damit auch den Einsturz der Türme 1:1 zu 100% bestätigt nachzuerzählen. Also man kann es schlichtweg nicht wissen. Das ist ganz, ganz essentiell bei dieser Debatte. Das Einzige, was es gibt, sind Analysen. Also die Geschehnisse sind ja mittlerweile fast 25 Jahre her. Das heißt, es gab sehr, sehr viel Zeit, Augenzeugenberichte, Kameraaufnahmen, Analyseergebnisse von Statik, Analyseergebnisse von gefundenen Materialien, von gefundenen Flugzeugteilen und so weiter. Das alles in Betracht zu ziehen. Und aus all diesen Daten ist dann etwas entstanden, das sich wissenschaftlicher Konsens nennt. Das bedeutet, man hat tausende unabhängige Studien, also unabhängig ist da auch extrem wichtig, Menschen oder Institutionen, die nichts mit den USA, nichts mit den Geschehnissen, nichts mit Afghanistan, nichts mit der Al-Qaida, mit niemandem zu tun haben, unabhängig, denen würde es nichts bringen, wenn sie an der Stelle Quatsch erzählen. Und die haben tausende Studien, forensische Berichte, Strukturanalysen, historische Dokumente durchwälzt, teilweise über Jahre. Und so ist etwas entstanden, das sich wissenschaftlicher Konsens nennt und das aus internationaler Betrachtungsweise das Nächste an einer Wahrheit ist. Wie gesagt, man wird es nie zu 100% sicher sagen können, aber es gibt eine sehr, sehr wahrscheinliche Theorie. Und diese erklärt die Ereignisse des 11. September wie folgt. Um wirklich alles zu verstehen, müssen wir nochmal bei 8.46 Uhr und exakt 30 Sekunden beginnen. Das ist der Moment, in dem American Airlines Flug 11 den Nordturm zwischen dem 93. und dem 99. Stock trifft. Was im Inneren passiert ist, dass sofort dieser enorme Aufprall dazu führt, dass zahlreiche Außen- sowie auch Kernstützen des Turms stark beschädigt oder teilweise sogar komplett durchtrennt werden. Außerdem wird eine Explosion ausgelöst, die danach in extrem heißen Feuer gipfelt. Und das hat vor allem damit zu tun, dass das Flugzeug, was gerade den Nordturm getroffen hat und das, was in einer halben Stunde den Südturm treffen wird, die sind ja beide gerade erst losgeflogen. Das heißt, sie haben richtig viel Kerosin an Bord, jeweils knapp 35.000 Liter. Bei beiden Aufprallen, sowohl im Nord- als auch im Südturm, entzünden sich dann ungefähr mehr als 55% des Treibstoffs sofort. Also es kommt sofort zu diesem extrem heißen Feuer. Zudem können die anderen 45% durch das gesamte Gebäude laufen. Also der Treibstoff tropft die Treppen hinunter, gelangt in andere Stockwerke, entzündet dann über die Zeit auch weitere Dinge in den Gebäuden, also Teppiche, Möbel, Deckenplatten. All das entzündet sich und explodiert teilweise auch selbst. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein extrem potenter Brandbeschleuniger. Die getroffenen Stockwerke können sich so extrem schnell aufheizen. Sowohl im Süd- als auch im Nordturm steigen die Temperaturen um die Einschlagszentren auf bis zu 1000 Grad. Und das wird direkt wieder Teil einer Theorie, denn man weiß ja, dass Stahl, also das Material, was hauptsächlich für die statischen Komponenten verbaut wurde, erst bei knapp 1400 Grad schmilzt. Und da kamen dann schon die ersten Argumente, der Brand kann unmöglich ausgelöst haben, dass dann intern im Turm oder in beiden Türmen es zu Einstürzen kommt. Aber das ist nicht ganz richtig. Zwar ist der Schmelzpunkt richtig definiert, der beginnt erst bei ungefähr 1400, 1450 Grad, allerdings verliert der Stahl auch schon bei 1000 Grad extrem viel seiner Tragfähigkeit, seiner Integrität, sagt man auch. Er wird weniger fest und beginnt sich zu verformen. Das heißt, wir haben in beiden Türmen jeweils große, sehr heiße Feuer, die anfangen, die Tragfähigkeit der Stahlkomponenten zu mindern. Jetzt ist das große Problem, dass über diesen Stockwerken, die getroffen wurden, darüber liegen ja noch weitere und die drücken jetzt mit gewaltig viel Gewicht auf diese immer instabiler werdenden unteren Etagen. Der Nordturm, der wird ja weiter oben getroffen, das heißt, über ihm sind nicht mehr ganz so viele Stockwerke, das heißt, auf den betroffenen Etagen lasten ungefähr 45.000 Tonnen Druck und im Südturm, der ja weiter unten getroffen wird, sind es sogar bis zu 100.000 Tonnen. Der Südturm hat also mehr als doppelt so viel Gewicht auf seinen immer instabiler werdenden Etagen zu tragen. Und so kommt es, wie es aus physikalischer Sicht kommen muss. Die Kraft verteilt sich ja immer gleichmäßig auf die Pfeiler, die es da zur Verfügung hat, also auf die es sich verteilen kann. Aber dadurch, dass die Hitze diese Tragfähigkeit immer weiter reduziert, geben Pfeiler nach. Sie brechen einfach weg. Und wenn ein Träger nach dem anderen ausfällt, kommt es dann dazu, dass irgendwann eine gesamte Etage nachgibt. Das heißt, es beginnt oben in den brennenden Stockwerken, dass die Decken einstürzen. Durch diesen Einsturz kommt neben der Last, die sie sowieso ja schon tragen müssen, die anderen Stockwerke, dann auch noch die Energie der Kraft nach unten hinzu, also quasi die Kraft durch die Gravitation der Erde. Um 9.59 Uhr ist es dann soweit, dass es keinen stabilen Lastpfad mehr gibt. Das bedeutet, der oberste, teils noch intakte Gebäudeteil des Südturms fällt mit einer gewaltigen kinetischen Energie auf die instabileren Stockwerke darunter. Und so geschieht es, dass eins nach dem anderen nachgibt und durchschlagen wird. Es entsteht dadurch ein fortschreitender, durch die Schwerkraft angetriebener Kollaps, bei dem jedes weitere Stockwerk die fallende Masse ja nochmal intensiviert. Mit jedem Meter nach unten beschleunigt sich so der Fall. Es ist eine enorme Kettenreaktion, bis erst der komplette Süd- und dann auf die gleiche Weise eine halbe Stunde später auch der komplette Nordturm in sich zusammenfällt. Der Südturm fällt dabei übrigens genau deshalb viel früher, weil er eben viel niedriger, also viel weiter unten getroffen wird. Das heißt, viel mehr Last lastet auf den kaputten Stockwerken, um es mal ganz einfach zu formulieren. So entstehen dann auch die Bilder, die ihr alle wahrscheinlich schon mal gesehen habt. Die beiden Türme fallen quasi zentral, also einfach mittig in sich nach unten zusammen. Etwas, was danach natürlich auch Teil der Verschwörungstheorien wird, weil wie kann so ein Gebäude in sich zusammenfallen und nicht kippen wie ein Schornstein? Sowas kennt man eben nur von Sprengungen. Also wenn unten die Pfeiler gesprengt werden, dass dann halt quasi das Fundament fehlt und deswegen kann das Gebäude nur nach unten wegfallen. Doch die Antwort darauf habe ich quasi gerade schon gegeben. Sie heißt Schwerkraft. Auf beiden Türmen lastet nämlich während des Einsturzes ein Gewicht von ungefähr 300.000 Tonnen. Und in dem Moment, wo dann das erste Stockwerk nachgibt, da ist dann dieses Gewicht so enorm, dass die Erdanziehungskraft ausreicht, um das Gebäude in fast Freifallgeschwindigkeit nach unten zu ziehen. Das haben mittlerweile auch schon tausende Statiker, tausende Architekturexperten, Mathematiker, Physiker bewiesen. Der Zusammensturz der Gebäude ist aufgrund der hohen Temperatur und damit der schwächer werdenden Stahlträger plausibel. Kommen wir also an der Stelle zur nächsten Frage, die sich viele stellen. Wieso sieht man dann, wenn der Fall beginnt, Staubfontänen aus den unteren Teilen der Gebäude rausschießen? Also wie eben bei einer Sprengung. Und auch hier ist die Antwort relativ simpel zu erklären. Der Name ist erstmal nicht simpel. Es nennt sich nämlich der sogenannte Kolben-Effekt. Und dabei geht es eigentlich nur darum, dass herabstürzende Masse, also stellt euch vor, da im 80. Stock, da stürzt ein Stockwerk auf das andere. Das heißt, da wird sehr, sehr viel Luft komprimiert, also zusammengedrückt. Und die muss ja irgendwo eine Art Ventil, also einen Ausgang finden, wo sie rausgepresst werden kann. Und im Falle der Zwillingstürme ist dieser Ausgang eben ganz, ganz unten im Gebäude. Durch Treppenhäuser, durch Aufzugsschächte, durch Ventilation kann die Luft nach unten rasen, bis sie dann dort auf die Öffnungen des Gebäudes trifft. Und da kommt dann alles komprimiert raus. Deswegen sind diese Staubfontänen zu sehen, die aus den Türmen schießen, als diese anfangen, in sich zusammenzufallen. Das heißt, auch hier gibt es ein plausibles Argument gegen Sprengung. Und der letzte Punkt ist ja wahrscheinlich auch der, der den meisten am ehesten noch im Kopf geblieben ist. Und zwar, dass es ja Ersthelfer, Polizisten, Feuerwehrleute gab, die von Sprenggeräuschen erzählen, als das Gebäude einstürzt. Und auch hierfür gibt es eine plausible Erklärung. Und zwar lautet sie: unglaubliche Kräfte. Demnach sind die Knallgeräusche direkt vor und während des Einsturzes vor allem durch das plötzliche Brechen massiver Stahlverbindungen und auch durch das ohrenbetäubende Aufeinanderprallen der tonnenschweren Stockwerke beim Einsturz entstanden. Dazu gab es im Gebäudeinneren auch Gasleitungen, Transformatoren, Versorgungsleitungen, die schon länger unter extremer Hitze standen und dann irgendwann auch schon einfach explodiert sind. Dazu passt auch, dass viele diese Sprenggeräusche auch schon 10, 15 Minuten vorm Fall der Türme gehört haben. Und um den allerletzten Punkt zu nennen, warum es extrem unwahrscheinlich ist, dass an den beiden Zwillingstürmen gesprengt wurde: es wurden danach natürlich auch zahlreiche Seismographen in der Nähe des Unglücks ausgewertet, also diese Geräte, die Erdbeben messen können. Und auf keinem davon sieht man die Signaturen, die man erkennen könnte, wenn es Sprengungen gegeben hätte. Kapitel 5. Doch Lügen gab es trotzdem. Also, an der Stelle möchte ich kurz einmal noch zusammenfassen, dass die meistgenannten Verschwörungstheorien, also die, die wir jetzt gerade schon alle einmal hier behandelt haben, mithilfe von logischen Erklärungen, mithilfe der Wissenschaft und auch mit intensiven Untersuchungsberichten komplett alle zu erklären sind. Also es gibt keine Verschwörung, so lautet der wissenschaftliche Konsens. Doch ein Versagen der US-amerikanischen Behörden hat es dennoch gegeben. Es beginnt alles schon Monate vor dem 11. September. Bereits im April 2001 erhalten amerikanische Geheimdienste vermehrt Warnungen. Immer wieder taucht der Name des islamistischen Terrornetzwerks Al-Qaida als konkrete Bedrohung auf. Es wird sogar davon berichtet, dass es Planungen für einen groß angelegten Anschlag in den USA gibt. Und noch krasser: einige der 19 an 9/11 beteiligten Terroristen werden sogar schon lange vorher von Behörden beobachtet. Das gibt sogar der CIA-Direktor nach 9/11 zu. Schon früh haben sie Hinweise, dass es verdächtige Männer gibt, die an amerikanischen Flugschulen den Umgang mit großen Maschinen lernen wollen. Doch das große Problem ist, die unterschiedlichen Behörden arbeiten damals nicht sauber zusammen. Es gibt sowas wie einen Wettkampf. Die CIA will beispielsweise nicht alle Informationen, die sie haben, mit dem FBI teilen. Dazu werden Abteilungen und Agenten ganz gezielt in In- und Ausland unterteilt. Das heißt, gerade in einem Fall, wo es um internationalen Terrorismus geht, fehlen die ganz klaren Überschneidungen. So kann man sich das wie bei einem Puzzle vorstellen. Es gibt zwar dieses gigantische Bild, und das ist eben der Anschlag auf das World Trade Center, aber die unterschiedlichen Behörden puzzeln alle so ein bisschen an ihrer kleinen Ecke rum. Und wie sehr die Regierung teilweise wirklich, wirklich berechtigte Einwände ignoriert, zeigt ein Meeting, das der damalige US-Präsident George W. Bush am 6. August abhält. Es trägt den Titel Bin Laden Determined to Strike in US, also übersetzt: Bin Laden, der Anführer der Al-Qaida, ist entschlossen, in den USA zuzuschlagen. Und in diesem Meeting wird sogar davon ausgegangen, dass die Gefahr sehr, sehr nah ist. Und das alles findet einen Monat vor den Anschlägen statt. Es wird dort vor einer allgemeinen Gefahr gewarnt. Ein hochrangiger CIA-Mitarbeiter fährt nach dem Treffen sogar zu Bush, also auf seine Range, und erklärt ihm nochmal ganz genau, was es für Hinweise gibt und wie sehr man an der Stelle aufpassen und alles auswerten muss, was man auch zu Bedrohungen weiß. Und dennoch passiert es nicht. Die allermeisten Hinweise werden einfach ignoriert. Und deshalb werden die USA und vor allem die Regierung rund um Bush für alles, was vor dem 11. September, am Tag selbst und danach passiert ist, heute scharf kritisiert. Denn auf 9/11 folgt der Angriff auf Afghanistan. Für internationale Beobachter noch einigermaßen nachvollziehbar, denn dort befinden sich damals Osama bin Laden sowie auch der Hauptsitz der Terrororganisation Al-Qaida. Doch was danach passiert, schockt die Welt noch viel mehr, denn nur 2 Jahre später greifen Bush und die USA auch den Irak an. Die offizielle Behauptung lautet, dass der dortige Diktator Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen, also beispielsweise Atombomben, besitzen soll. Außerdem sagt Bush in einem öffentlich zugänglichen Meeting:
Oh, the reason I keep insisting that there was a relationship between Iraq and Saddam and Al-Qaida, because there was a relationship between Iraq and Al-Qaida.
Bush gibt an, dass er sicher sei, Saddam Hussein und die Al-Qaida würden zusammenarbeiten, also dass auch der Irak Teil der Anschläge vom 11. September gewesen sei. Es kommt auch hier zu einem sehr, sehr schweren Krieg, und an dessen Ende, nach 9 Jahren, kommt heraus, der Irak hatte weder besagte Massenvernichtungswaffen und auch keinerlei Anteil an den Angriffen der Al-Qaida auf New York. Zusammenfassung: Die bekannten Inside-Job-Theorien, also die Verschwörungstheorien rund um 9/11, lassen sich heute mit technischen Untersuchungen, Flugschreibern, Trümmern, Zeugenaussagen, forensischen Experten und anderen Beweisen ziemlich genau erklären. Der gefundene Reisepass, das WTC-7, das Loch im Pentagon und auch der Einsturz der Zwillingstürme. Für all diese Aspekte gibt es einen international anerkannten wissenschaftlichen Konsens, von dem auch niemand etwas hat, also es bringt quasi nichts zu sagen, ja, das war alles so, wie es irgendwie damals auch berichtet wurde. Also niemand hat was davon. Man könnte genauso gut dem Ganzen nachgehen und die Verschwörungstheorien bestätigen. Aber die Wissenschaft bestätigt eben diese nicht. Dennoch wollen wir an der Stelle ein letztes Mal klarstellen, der wissenschaftliche Konsens ist keine zu 100% gesicherte Wahrheit. Es ist lediglich die wahrscheinlichste, plausibelste Theorie. Was man allerdings ganz sicher weiß, die US-amerikanische Regierung unter Präsident George W. Bush nutzt die Angst und das kollektive Trauma nach den Angriffen danach gezielt dafür, um die öffentliche und politische Zustimmung für den Afghanistan- und den Irakkrieg zu bekommen. Besonders letzteren Konflikt, also den Einzug der US-amerikanischen Truppen in den Irak, bezeichnet der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan als völkerrechtswidrig. Und dieser Krieg hat auf vielen Ebenen bis heute Auswirkungen. Nicht nur in Afghanistan, dem Irak, den USA, sondern überall auf der Welt. Freundinnen und Freunde, das war also die zweite Deep Dive-Folge zu 9/11. Und ganz egal, ob ihr unseren Ausführungen folgt oder ob ihr sagt, ja, dieser wissenschaftliche Konsens, das ist auch für mich die richtige Art und Weise, die Geschehnisse einzuordnen. Oder ob ihr sagt, nee, das mit den Theorien, irgendwie glaube ich mehr daran. Wie gesagt, es gibt keine gesicherte Wahrheit. Daher ist es vollkommen in Ordnung, darüber zu diskutieren. Aber bitte tut es in den Kommentaren mit Respekt. Ich habe mir nämlich unter unzähligen Videos und Artikeln und allem Möglichen, was wir uns in der Recherche zu dieser Folge angeguckt haben, auch sehr häufig die Kommentare angesehen. Und was da passiert, ist eine so extreme Spaltung, und das hat meinem Herzen irgendwie gar nicht gut getan, weil es gibt ja keine gesicherte Wahrheit. Deswegen kann man nicht sagen, du bist doof, weil du das denkst. Also bitte macht euch euer eigenes Bild. Ich persönlich bin auf der Seite der Wissenschaft, aber dadurch, dass es eben keine gesicherte Wahrheit gibt, dürft ihr auch niemandem sagen, irgendwie, nee, deine Meinung ist Quatsch oder ist doof, nur weil er was anders sieht als ihr. Das ist extrem wichtig. Natürlich könnt ihr uns alle eure Fragen zum gerade Erzählten schicken. Die beantworten wir dann nächste Woche, genauso wie wir es jetzt tun, zu allem, was euch zu Brian Clark, Stanley Primeth und deren wirklich unglaublicher Überlebensgeschichte interessiert hat. Frage Nummer 1 ist von Mika. Johnny, ist die Notrufnummer der USA, also 911, 911, wegen dieses Vorfalls entstanden? Und das ist ein spannender Gedanke und eine Frage, die wir auch sehr, sehr häufig gelesen haben. Aber nein, die US-amerikanische Notrufnummer hat nichts mit den Anschlägen zu tun. Sie ist schon viel, viel früher eingeführt worden, und zwar im Jahr 1968. Und damals hat man einfach überlegt, man braucht eine Nummer, die man mit nichts anderem verwechselt. Deswegen hat man geschaut, was gibt es für Vorwahlen im Land, also welche Nummern sind schon vergeben, und die 911 war noch frei. Dass Jahrzehnte später eine Katastrophe an genau diesem Tag stattfindet, ist allerdings ein ziemlich unheimlicher Zufall. Frage Nummer 2 kommt von Lean oder Leon. Hey Johnny, bekommen die Opfer von solchen Taten, wie jetzt bei 9/11, in irgendeiner Weise eine Rückerstattung in Form von Geld oder ähnlichem? Und yes, genau das gibt es. Es ist schwierig, an genaue Zahlen zu kommen, aber so im groben Durchschnitt spricht man von etwa 2 Millionen US-Dollar, die jede Familie bekommen hat, die ein Todesopfer an dem Tag zu betrauern hatte. Also schon eine relativ hohe Summe, aber ich bin mir sehr sicher, dass die allermeisten das Geld nicht nehmen würden, wenn dafür der Angehörige noch leben würde. Nummer 3 ist von Jason Wolf. Arigato Johnny, arigato Jason. Sind die beiden Männer eigentlich heute noch befreundet? Und hier lautet die Antwort ebenfalls yes. Brian und Stanley stehen immer noch in engem Kontakt und richtig schön, vor kurzem haben Stanleys Kinder geheiratet. Also die haben sich nicht gegenseitig geheiratet, sondern jeweils. Und Brian war Gast auf diesen Hochzeiten. Richtig schön. Frage 4 ist von Johanna. Hey Johnny, mega geile Folge, vielen Dank. Frage, wie kann der Tisch von Stanley ihn eigentlich vor einem Flugzeug gerettet haben? Ich meine, das Flugzeug ist doch viel, viel stärker, weil es ja so massiv ist. Und yes, die Frage kam auch häufiger von euch. Und da müssen wir ganz kurz noch eine weitere Sache zu erklären. Natürlich, ein Flugzeug hat eine unfassbare Kraft, vor allem in der Geschwindigkeit, mit der die beiden Maschinen in die Türme rasen. Aber Stanley hat großes Glück, denn sein Büro befindet sich am äußeren Rand der eigentlichen Einschlagzone. Also er kann das Flugzeug sehen, aber es fliegt jetzt nicht genau auf ihn zu. Als er sich unter den Schreibtisch schmeißt, der aus massivem Stahl besteht, wirkt dieser wie ein Schutzschild, aber nicht gegen das Flugzeug selbst, sondern gegen Bürowände, gegen die Tonnen von Trümmern, Deckenplatten, geschmolzenem Metall, die durch diese gesamten Etagen geschleudert werden. Er wird ja auch teilweise relativ schwer verletzt, aber eben nicht lebensgefährlich. Und so kann er dann am Ende von Brian aus den Trümmern befreit werden. Und damit, meine liebsten Wissensfreunde, sind wir am Ende der zweiten Deep Dive-Folge angekommen. Wie letzte Woche erklärt, entscheidet ihr jetzt wieder, ob es mit 9/11 weitergeht als Themenkosmos oder ob wir wieder zu unserem alten Rhythmus springen. Daher gibt es jetzt wieder folgende 6 Optionen. 3-mal 11. September und 3-mal andere Themen. Wir beginnen mit 9/11 Thema 1, und zwar wie aus dem Anschlag dann die Kriege entstanden sind. Also wie ist das passiert, wie schnell ist einmarschiert worden und was war auch so ein bisschen vielleicht der Hintergrund noch zusätzlich zu den Anschlägen. Man hört ja immer von Öl, dann hört man aber auch, so richtig viel Geld mit dem Öl haben die Amerikaner gar nicht verdient am Ende der Kriege. Was genau ist da passiert? Das könnten wir uns hier anschauen. Als zweites Thema haben wir Flug 93. Das ist ja auch ein weiteres entführtes Flugzeug gewesen, das als Ziel wahrscheinlich ins Kapitol oder ins Weiße Haus fliegen sollte. Aber es hat an Bord sowas wie einen Machtkampf gegeben zwischen den Passagieren und den Entführern. Und das könnte man sich einmal genauer ansehen. Als drittes Thema haben wir den Angriff der Al-Qaida. Also warum hat die Terrororganisation damals denn so unbedingt in den USA ein sehr, sehr brutales Zeichen setzen wollen? Was waren die Hintergründe? Was waren die Motive? Wie haben sie sich vorbereitet? Da kommt man auch unter anderem darauf, dass einige der Attentäter in Hamburg, also in Deutschland, vorher gelebt und sich vorbereitet haben. Wie das da aussah und wie es dann zu den Angriffen kam, könnte man in dieser Folge behandeln. Und dann haben wir noch 3 weitere neutralere Themen. Und zwar als erstes die reichste Familie der Welt. Also wir könnten darüber sprechen, wer ist überhaupt die reichste Familie der Welt? Wie groß ist deren Vermögen und wie haben sie es aufgebaut? Als fünftes haben wir den Aufstieg Chinas, also wie das Land von einem Entwicklungsland zur globalen Supermacht werden konnte. Und als letztes die Geschichte von Apple. Ebenfalls ein sehr, sehr steiler Aufstieg. Anfangs war es nur eine kleine Garagenidee, doch plötzlich setzte man sich gegen seit Jahrzehnten dominierende Hersteller durch. Wie das alles passiert ist, was Steve Jobs damit zu tun hat und so weiter, könnten wir in dieser Folge besprechen. Also, ihr entscheidet wieder. Ich oder wir sind extrem gespannt, ob es mit Deep Dive weitergeht oder ob wir ganz woanders eintauchen. Das ist irgendwie nochmal eine besondere Form von Spannung, die ihr da jetzt in der Hand habt. Darauf freuen wir uns. Wir hören uns also nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe an euch alle. Bleibt bitte respektvoll in den Kommentaren und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ah, es ist lange her, dass ich mal wieder eine kleine Podcast-Empfehlung für euch rausgesucht habe. Und dieses Mal geht es um ein Phänomen, das ich persönlich selbst noch nicht zu 100% durchstiegen habe. Ich weiß noch, als ich Radiomoderator war, habe ich so unglaublich oft Songs von der Band BTS anmoderiert. Vor allem Dynamite. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, aber meine Güte, habe ich davon oft einen Ohrwurm gehabt. Aber was ist dieses BTS und warum ist es ein so unglaublich krasses Pop-Phänomen, das sich so um diese Band entwickelt hat? Sie kommen aus Korea und haben einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Zum Beispiel 5 Nummer-1-Hits in den USA in nur 10 Monaten. Das hat vor BTS nur, na, wer? Hihi. Richtig, Michael Jackson geschafft. Sie haben außerdem vor der UN-Generalversammlung gesprochen. Dazu haben sie ganz schön verrückte Fans, weil die kennen ihre Band quasi in- und auswendig. Und sie zeichnen sich auch immer mit beeindruckenden politischen Aktionen aus. Zum Beispiel haben sie 2020 mal 10.000 Tickets für eine Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump angefragt, ohne tatsächlich hingegangen zu sein. Also die wollten einfach nur, dass Trump am Ende vor quasi leeren Rängen steht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist das eigentlich alles passiert? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Wer oder was ist BTS? Wie sind die so groß geworden? Dann solltet ihr reinhören in den Podcast Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt. In 6 Folgen gehen die beiden Hosts Lisa-Sophie Scheurel und Dongin Kim nämlich genau dieser Frage nach. Könnt ihr bei ARD Sounds hören und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Shownotes.